Und jetzt kommt Ohrenbär. Radiogeschichten für kleine Leute.
Biber und Specht, die Walddetektive. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Waldkleister. Seit vielen Tagen hatte man im Tennenmooswald auf die Ankunft des Frühlings gewartet. Nun war er da und überall brach eine emsige Geschäftigkeit aus. Am sonderbarsten aber benahm sich Eichhörnchen. Zwischen zwei weit auseinanderstehenden Buchen vollführte es Luftsprünge, so waghalsig, als wollte es sich in einen Vogel verwandeln. Fuchs, der unter einer dieser Buchen gedöst hatte, erhob sich nach einer Weile und blickte finster zu Eichhörnchen hinauf. »Kannst du nicht woanders rumturnen?« rief er in die Baumkrone hinauf. Empört hielt Eichhörnchen inne. Doch weil ein kleines Tier sich besser nicht mit Fuchs anlegte, sagte es, »Gut, dann warte ich eben, bis du weg bist.« »Aber der Wald ist voller Bäume«, stöhnte Fuchs. »Musst du ausgerechnet über meinem Lieblingsplatz diese Asthopperei veranstalten?« »Dummer Fuchs«, dachte Eichhörnchen. Denn nur an der Waldlichtung standen die Bäume so weit auseinander, dass es mit seinen tollkühnen Sprüngen Eindruck machen konnte. Unweit der beiden Buchen hockte nämlich eine Eichhörnchenfrau im Geäst, und diese Eichhörnchenfrau hatte so himmlisch seidige Haarbüschel auf den Ohren, dass Eichhörnchen seine ganze Kletterkunst aufbot, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber solange Fuchs dort unten döste, war es klüger, die Eichhörnchenfrau auf andere Weise zu beeindrucken. Da fielen ihm seine Verstecke mit Nüssen, Eicheln und Bucheckern ein. Nie und nimmer würde die Eichhörnchenfrau diesen Köstlichkeiten widerstehen können. Also suchte Eichhörnchen den Waldboden nach den Stellen ab, an denen sich die Verstecke befinden mussten. Doch so sehr es auch suchte, es fand nichts. Nochmal und nochmal zog Eichhörnchen seine Kreise. Doch so oft ihm eine Wurzel oder eine Mulde bekannt vorkam, jedes Mal wurde seine Hoffnung zunichte gemacht. Schließlich keimte in Eichhörnchen ein Verdacht auf. Und dieser Verdacht wuchs und wuchs. Und als er schließlich so groß wie eine Gewissheit geworden war, schrie es Zeter und Mordio: »Diebe, Diebe, man hat mir meine Verstecke gestohlen!« Fuchs, über die neuerliche Störung nun ernsthaft verstimmt, rief: »Ruhe im Revier! Wie kann man schlafen, wenn ein einzelnes Eichhörnchen mehr Krach macht als eine Horde Wildschweine? Und überhaupt für gestohlene Verstecke sind Biber und Specht zuständig!« Da Eichhörnchen sich mit Fuchs lieber gutstellen wollte, beherzigte es dessen Rat und suchte Biber und Specht auf. Als es bei der Biberburg eintraf, berieten sich die beiden Walddetektive gerade über die beste Art, ein kräftiges Stück Fichte zu schnetzeln. »Und immer feste drauf«, rief Specht. »Staccato, sacco, sack und packo.« »Ich nage lieber, langsam, aber beharrlich«, sagte Biber. »Adagio, legato, pomodoro, pelato.«
»Es muss Ramazzotti gehen«, widersprach Specht. »Ramazzotti, Ferrari, Paletti.«
»Diebe, Gauner, Verbrecher«,
unterbrach Eichhörnchen das Fachgespräch,
»meine ganzen Verstecke gestohlen!«
Biber blickte auf. »Wie sahen sie denn aus, deine Verstecke?« fragte er.
»Ein Versteck darf doch nicht aussehen«, sagte Eichhörnchen, »sonst ist es keins mehr.«
»Weißt du wenigstens, wie viele Verstecke es waren?« wollte Biber wissen.
»Viele, viele«, jammerte Eichhörnchen, »hier eins und da auch und überall.«
»Dann ist es am besten, überall zu suchen«, sagte Specht. »Und nicht nur an den Stellen, an denen keine Verstecke sind.«
»Aber ich habe doch schon überall gesucht«, stöhnte Eichhörnchen.
Mit solchen Schwierigkeiten hatten Biber und Specht nicht gerechnet. Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatten, sagte Specht,
»Dann wäre es nützlich, darüber nachzudenken, was ein Versteck ist. Wir brauchen einen genauen Steckbrief. Höhe, Breite, Tiefe, Länge, Niedrigkeit, Farbe, Geruch, Geschmack, besondere Kennzeichen wie Bemoosung, Beflechtung, Verkäferung, Verpilzung, Verschimmelung.«
»Das ist ganz leicht«, rief Eichhörnchen. »Verstecke erkennt man an den Nüssen und Eicheln und Bucheckern, die drin sind.« »Nüsse, Eicheln und Bucheckern?« fragte Biber nachdenklich.
»Ja«, sagte Eichhörnchen, »viele, viele.«
»Dann musst du jetzt ganz tapfer sein«, sagte Biber. »Für den Tennenmooswald ist es nämlich viel besser, wenn deine Verstecke versteckt bleiben.«
»Aber warum denn?« jammerte Eichhörnchen. »Was habe ich denn getan?«
»Weil aus jeder Nuss, die du nicht wiederfindest, ein neuer Nussbaum wird. Aus jeder Eichel eine neue Eiche und aus jeder Buchecke eine neue Buche. Nur so kann der Tennenmooswald immer größer und immer schöner werden. Und darauf solltest du stolz sein. Du bist zwar nur ein kleines Tier, aber für den Tennenmooswald bist du der größte Waldbaumeister.«
»Jawohl«, sagte Specht, »der größte Waldkleister.«
Da Eichhörnchen ein rotes Fell hatte, konnte niemand sehen, dass es von der Schnauze bis zur Schwanzspitze feuerrot wurde vor Verlegenheit.
»Ist das wahr mit dem größten Waldkleister?«
fragte es, und während es dies fragte, verschluckte es sich fast. »So wahr ich hier stehe«, sagte Biber mit einer so feierlichen Stimme, dass man beinahe glauben mochte, die Bäume des Tennenmooswaldes würden, um Eichhörnchen zu ehren, einen Moment ganz still dastehen.
»Ich war noch nie ein großer Kleister«, flüsterte Eichhörnchen ergriffen, »und auf einmal bin ich sogar ein Waldkleister.«
»Und zwar der größte«, sagte Specht.
Da wurde Eichhörnchen mit einem Mal redselig.
Könntet ihr vielleicht mit mir zur Waldlichtung gehen und die Sache mit dem Waldkleister noch einmal ganz laut sagen, so laut, dass es alle hören, auch die anderen Eichhörnchen, also wenn vielleicht andere da sind?«
»Aber sicher«, sagte Specht. Und so geschah es denn auch.
Die drei gingen zu der Waldlichtung, auf der Eichhörnchen die Eichhörnchenfrau mit den himmlisch seidigen Haarbüscheln auf den Ohren gesehen hatte. Und auf dieser Waldlichtung verkündete Specht mit lauter Stimme:
»Eichhörnchen versteckt Nüsse, Eicheln und Bucheckern. Aber weil es die Verstecke nie mehr findet, wachsen aus den Verstecken neue Bäume. Deshalb ist Eichhörnchen der größte Waldkleister aller Zeiten.«
Eichhörnchen war während dieser feierlichen Rede wieder puterrot geworden, was aber niemand bemerkte, weil es sowieso schon ein rotes Fell hatte.
Aber dies geschah nicht nur wegen Spechts feierlicher Rede, sondern es geschah auch, weil Eichhörnchen sah, dass die Eichhörnchenfrau mit den himmlisch seidigen Haarbüscheln auf den Ohren ganz in der Nähe in einer Astgabel saß und alles über Eichhörnchen hörte. Und nachdem sie alles gehört hatte, blickte sie ganz verliebt zu Eichhörnchen hinab. Und jetzt konnte man sehen, dass ihr sowieso schon ziemlich rotes Fell noch einen Stich ins Dunkelrote bekam.
Der Hau lustig im Wald. Der Tennenmooswald war ein kleiner Wald, doch auch in einem kleinen Wald müssen die Tiere im Frühjahr ihre Wohnung putzen. Haselmaus war gerade damit beschäftigt, die letzte vertrocknete Vogelbeere aus ihrer Baumhöhle zu werfen. Da fiel ihr Blick auf Hirsch, der in der Mitte der Waldlichtung Stellung bezogen hatte. Die Art seines Dastehens verriet, dass er nachdachte.
»Guten Tag, Hirsch, über was denkst du nach?« rief Haselmaus zu Hirsch hinüber.
»Es geht dich zwar nichts an«, sagte Hirsch, »aber ich denke über das Aussehen des Tennenmooswaldes nach.«
»Ach so«, sagte Haselmaus, »aber er sieht doch aus wie immer.«
»Eben, eben«, donnerte Hirsch, »geschmacklos, gewöhnlich, unelegant.«
Verdutzt blickte Haselmaus ringsherum.
Da blühten Goldnesseln und Buschwindröschen, Scharboxkraut und Seidelbast. Und da sprossen junge Tannentriebe, zumindest jene, die Hirsch noch nicht verspeist hatte. »Ich finde«, rief Haselmaus, »unser Tennenmuswald sieht in diesem Frühling sogar noch schöner aus als sonst.« Da hätte man Hirsch mal erleben sollen. »Dieser Wald ist...« Da ihm kein passendes Wort einfiel, sagt er, »Jawohl, das ist er, und zwar...« Dann hob er sein stark verzweigtes Geweih und sagte, »Ich verlange die unverzügliche Veredelung des Tennenmooswaldes, sonst, und außerdem regnet es schon wieder.« Mit diesen Worten starkte er majestätisch davon. Und wirklich, im Nu war der Himmel regengrau geworden, und nun fielen auch schon immer schwerere Tropfen zur Erde. Haselmaus indes schwante, dass ein größeres Hirschungemach bevorstand. Hurtig flitzte sie zu Biber und Specht, den beiden Walddetektiven, die überall für ihre Klugheit bekannt waren. »Hirsch verlangt die Veredelung des Tennenmooswaldes«, rief sie ihm herbeilaufen. »Und dann hat er noch sonst gesagt.« »Hm«, machte Biber und strich sich über die Barthaare. »Immer wenn Hirsch sonst sagt, dann weiß man nicht so recht«, vollendete Specht den Satz. So machten sich die drei Tiere denn auf, um Hirsch zu fragen, was diesmal mit diesem sonst gemeint sei. Sie fanden ihn tropfnass vor einer Ansammlung von Braunwurzen, deren Stängel ihm bis zur Brust reichten und deren herzförmige Blätter er mit finsteren Blicken anstierte. »Seht her«, empfing sie Hirsch, »alles unaufgeräumt, schändliches Grünzeug, wohin man blickt. Dieser Wald, er ist vollgestopft mit Unterholz und Gestrüpp, welches mein majestätisches Schreiten behindert. Und hier diese Zusammenrotte von knotigem Braunwurz, Springkraut und Stinksalat, Wildwuchs überall, unverzüglich. Der Tennenmooswald ist unverzüglich zu veredeln. Ich verlange und befehle die Umwandlung des Tennenmooswaldes in eine freie Fläche, um die herum es nichts anderes mehr gibt als Edeltannen, sonst!«
»Aber wenn der Tennenmooswald nur noch eine Fläche ist, haben wir keine Buchen und Eichen und Haselsträucher mehr«, sagte Haselmaus. »Und ohne Bucheckern und Eicheln und Haselnüssen müssten wir verhungern.«
»Und ein König mit verhungerten Untertanen ist ein überflüssiger König«, fügte Biber hinzu.
»Jawohl«, bekräftigte Specht. »Er ist dann überhaupt kein König mehr, sondern höchstens doch überfusslig.«
»Ein überfussliger König«, wiederholte Hirsch mit einer gewissen Erschütterung in der Stimme. Aber dann fuhr wieder der Wutstachel in sein Fleisch. »Lieber ein überfussliger König als ein König mit einem Königreich voller Wurzeln.«
»Es gibt in unserem Wald auch Silberblatt und Goldnesseln, Edelraute und sogar Königskerzen«, entgegnete Biber. »Kein Königreich könnte schöner geschmückt sein.«
»Aber die Wurzeln haben die Übermacht«, belferte Hirsch, »namentlich diese
knotigen Braunwurzen«, sagte Specht.
»Sie zermalmen mein Glück, sie zerschmettern meine Seelenruhe«, dröhnte Hirsch. »Ich bestehe auf der sofortigen Veredelung des Tennenmooswaldes, sonst!«
Damit Hirsch nicht mehr vernünftig zu reden war, trotteten die drei Tiere ratlos davon. Doch es dauerte nicht lange, da war von der Stelle, an der Haselmaus trottete, ein »O« und noch ein zweites »O« und drittes »O« zu vernehmen. Nun sahen es auch Biber und Specht. Mittlerweile hatte es nämlich aufgehört zu regnen, und die Sonne hatte einen farbenprächtigen Regenbogen an den Himmel gezaubert. Eine Weile standen und staunten die drei, dann warfen sich Biber und Specht zwei oder drei Blicke zu und kehrten zusammen mit Haselmaus zu Hirsch zurück. Statt sich an dem Himmelswunder zu ergötzen, ließ dieser immer noch giftige Blicke auf die Braunwurzen niedergehen. »Da wir ein wenig Zeit hatten«, begann Biber, »haben wir deinen Befehl ausgeführt und den Tennenmooswald ein wenig veredelt.«
Hirsch starrte die drei an, als handle es sich um Waldgeister. »So schnell?« fragte er misstrauisch.
»Du musst nur nach oben schauen«, sagte Haselmaus.
Als Hirsch nun die Augen zum Himmel hob und den Regenbogen sah, ging durch seinen Körper eine hoheitliche Streckung, welche der gesamten Hirschgestalt einen Doppelzentner Würde verlieh.
»Donnerwetter«, entfuhr es ihm, »wie habt ihr das gemacht?«
Haselmaus senkte den Kopf und betrachtete angestrengt ihre Vorderpfoten.
»Oh«, hauchte sie bescheiden, »das ist gar nicht so leicht, aber gelernt ist gelernt.«
Dann beschenkte sie Hirsch mit einem Augenaufschlag, der die in Hirsch befindlichen Wutreste in einen warmen Glücksstrom umwandelte.
»Großartig«, sagte Hirsch, »königlich, endlich ein Hauch von Luxus im Wald.«
»Jawohl«, sagte Specht, »endlich ein Haulustig im Wald.«
Damit trollten sich die drei, denn sie wussten natürlich, dass der Regenbogen bald von selbst verschwinden würde. In den folgenden Wochen tauchte Hirsch verdächtig oft vor Haselmaus Baumhöhle auf.
»Könntest du nicht wieder, also für mich, diese großartige Sache, du weißt schon«, pflegte er dann zu sagen, »sie hat mein Gemüt in Frohsinn getaucht und mit Heiterkeit umwickelt.«
Haselmaus pflegte dann aus ihrer Baumhöhle einen strengen Blick hinabzusenden.
»Ich mach das erst dann wieder, wenn du unseren Tennmooswald nicht mehr in eine freie Fläche verwandeln willst«, erwiderte sie jedes Mal.
Und Hirsch sagte dann immer, »aber, meine Gnädigste, ich liebe den Tennenmooswald, sein Springkraut und seinen Stinksalat. Nie, nie würde ich was davon ändern, sonst...«
Und Haselmaus antwortete dann immer,
»Du hast wieder den knotigen Braunwurz vergessen. Solange du den knotigen Braunwurz vergisst, gibt's keinen Haulustig im Wald.«
Noch Wochen später schritt Hirsch durch den Tennenmooswald und sprach ein ums andere Mal vor sich hin, »Ich darf diesen, wie hieß er doch gleich, nicht vergessen. Ich darf diesen, ach zum Kuckuck noch mal, nicht vergessen, sonst...«
Die Sprechstulle. Im Frühjahr, als die Schlüsselblumen schon dem Löwenzahn Platz gemacht hatten und die Luft sich anfühlte wie Seide, zog es Hirsch unwiderstehlich auf die größte Lichtung des Tennenmooswaldes. Dort hob er sein stolzes Geweih und stockte. Eigentlich hatte er ein wenig röhren wollen, doch weil er bei diesem Röhren ein so schauderhaft raunziges Geräusch von sich gab, dass er jedes Mal selbst darüber erschrak, blieb er stumm und tat so, als müsse er über etwas sehr Wichtiges nachdenken. Da ertönte hinter ihm ein Kichern. Hirsch drehte sich um und erblickte Eichhörnchen.
»Eigentlich wolltest du röhren, gell?« sagte Eichhörnchen. »Aber du machst es nicht, weil es so furchtbar klingt.«
Hirsch hob sein stolzes Geweih, um möglichst groß auszusehen, und richtete von der Höhe seines Hauptes herab an Eichhörnchen folgende Worte. »Hüte dich, Kleiner, der du nur kläglich zu stottern vermagst, das majestätische Röhren eines Hirsches zu beleidigen!«
Eichhörnchen machte ein Gesicht, als wäre der Himmel eingestürzt, und als hätten jetzt die Bäume nach oben nicht mehr genug Platz.
»Dass ich stottere, das hat mir noch keiner gesagt«, sagte es. »Würdest du das bitte sofort zurücknehmen?«
»Ein Hirsch«, sagte Hirsch, »nimmt nichts zurück. Das wäre nicht nur unmajestätisch, sondern auch ungerührt und un«, da ihm kein Wort mehr einfiel, das mit »un« begann, fügte er rasch hinzu, »es wäre ganz und gar un«.
Mit dieser Feststellung verließ er die Lichtung. Nie war Eichhörnchen so gekränkt worden. Sofort rannte es zu Biber und Specht, den beiden Walddetektiven. Biber hatte gerade die Überflutung eines trockenen Wiesenstücks beendet und betrachtete sein Werk mit Wohlgefallen. Specht saß auf seiner hohlen Fichte und rief ein ums andere Mal, »Alle Schotten dicht!«
»Hirsch hat gesagt, ich stottere«, schrie Eichhörnchen schon von Weitem, »er muss das zurücknehmen.«
Biber sah Eichhörnchen lange an. Dann sagte er,
Du musst jetzt sehr tapfer sein. Du stotterst wirklich. Und ich kann dir genau zeigen, wie es klingt, sagte Specht. Es klingt so. Dann begann er, im Dreivierteltakt auf den Stamm seiner hohlen Fichte einzuhacken. Es klang, als wollte ein Trommler seine Trommel kurz und klein schlagen. Nach einer Weile hielt Specht erschöpft inne und sagte, »Ja, genau so klingt es.« »So furchtbar?« fragte Eichhörnchen. Dabei machte es ein Gesicht, als wäre der Himmel zweimal hintereinander eingestürzt und läge jetzt wie ein vom Blitz gefällter Baum auf der Wiese. »Wir mögen dich auch so«, sagte Biber begütigend, »aber wenn dich dein Stottern stört, müsstest du nur eine Sprechschule machen.«
»Sprechstulle, jawohl«, sagte Specht. »Jawohl, eine Sprechstulle musst du machen.«
»Ich weiß aber nicht, was das ist«, sagte Eichhörnchen. »Eine Sprechschule ist ganz einfach«, erklärte Biber. »Wir sagen dir was, und du musst alles nachsprechen, ohne zu stottern.«
»Zum Beispiel musst du nachsprechen. Klitze, kleine Stieglitze, Stibitzen, große Krokusse«, sagte Specht.
Eichhörnchen sah Specht staunend an, holte tief Luft und sagte, »Kuckucknüsse«. Dann verschluckte es sich, rannte einmal im Kreis herum und sagte noch einmal, »Kuckucknüsse«. Mehr brachte es nicht heraus. »Für den Anfang ist das vielleicht zu schwer«, sagte Biber. »Sag lieber, die furchtbar fruchtbaren Fruchtfliegen fliegen feuchtfröhlich fort.« Eichhörnchen holte so tief Luft, dass man fürchten musste, es würde beim leisesten Windhauch davon geweht wie ein praller Luftballon. Dann sagte es, und bevor es noch etwas anderes sagen konnte, entwich die ganze aufgestaute Luft mit einem aus tiefster Eichhörnchenseele kommenden.
»Das war nur zum Teil richtig«, sagte Specht. »Ich sage es dir noch einmal vor. Pass auf, die furchtbar furchtbaren Furchtfliegen, Furchen, Furchen, Furch!«
Eichhörnchen atmete erneut tief ein, tiefer als je zuvor, doch diesmal entwich sein Luftvorrat schon vor dem Die Luftentleerung war so heftig, dass Eichhörnchens Fell wie ein viel zu großer Pullover an ihm herumschlotterte. »Wir sollten es lieber mit etwas ganz Einfachem versuchen«, sagte Biber.
»Jawohl, eine ganz einfache Sprechstulle«, sagte Specht.
»Sonst wirkt es nicht«, sagte Biber.
»Sonst wirkt es erstens nicht und zweitens überhaupt nicht«, sagte Specht.
Biber wandte sich wieder an Eichhörnchen. »Also sprich mir nach«, sagte er. »Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen.« Eichhörnchen versuchte, seinen Schlotterpullover mit Luft zu füllen. Doch so sehr es auch pumpte und blähte, noch bevor die Luft auch nur einen einzigen Buchstaben anschieben konnte, gab es ein seufzendes von sich und versank wie ein Wurstzipfel unter einer dreimal zu groß geratenen Pelle. Biber und Specht schwiegen eine Weile und schauten feinfühlig an Eichhörnchen vorbei. »Gut«, sagte Biber plötzlich, »ein letztes Mal. Kletten klettern nicht, Kletten kleben.« Da horchte Eichhörnchen auf. »Klettern kann ich«, sagte es und rannte zu Spechts hohler Fichte. Dann schoss es erst kopfüber, dann kopfunter die Fichte zweimal hinauf und dreimal hinunter, hockte sich dann vor Biber und Specht hin, zeigte stolz seine Nagezähne und sagte wieselflink, »Kletten klettern nicht, Kletten kleben, Eichhörnchen klettern.« Biber und Specht saßen da wie vom Donner gerührt.
»Na, na, 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 sowas«,
sagte Specht nach einer Weile. »Du stotterst ja gar nicht mehr«, sagte Biber.
»Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen«,
sagte Eichhörnchen und lauschte verzückt dem Klang der vielen Kars hinterher. Dann sagte es,
»Es ist weg, das F und das K, alles weg.« »Und alles nur wegen meiner Sprechstulle«, sagte Specht.
Aber da war Eichhörnchen schon in großen Sprüngen davongerannt. Als am nächsten Tag Hirsch wieder die größte Lichtung des Tennenmooswaldes aufsuchte, war Eichhörnchen schon da. »Hebe dich hinweg, Kleiner, der du nur kläglich zu stottern vermagst«, sagte Hirsch zur Begrüßung.
»Erst musst du mir eine Sprechstulle nachsprechen«, sagte Eichhörnchen. »Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen.«
Hirsch starrte Eichhörnchen an, als hätte dieses ein majestätisches Hirschröhren von sich gegeben. »Alle Wetter«, stammelte er. Dann besann er sich aber auf das majestätische Wesen eines Hirsches und sagte, »Das kann doch jeder«. Mit diesen Worten legte er seinen Kopf zurück und holte tief Luft. Doch statt der Sprechstulle brach ein urgewaltiges Röhren aus seiner Brust, und dieses Röhren klang so schauderhaft raunzig wie eh und je. Der fliegende Hirsch. Der Tennmooswald war ein kleiner Wald, und weil er so klein war, kannte jeder jeden. Doch eines Tages stellte sich heraus, dass im Tennmooswald noch ganz unbekannte Tiere lebten. Es war an einem Frühlingstag, als Hirsch an seiner linken Seite eine heftig juckende Stelle verspürte. Da er wegen der Heftigkeit des Juckens nicht mehr majestätisch zu schreiten vermochte, suchte er einen borkigen Baum auf und begann sich daran zu kratzen. Dadurch aber geriet der Baum so ins Schwanken, dass hoch oben ein kleines Tier den Halt verlor und vor Hirschs Füße plumpste. »Kannst du nicht aufpassen?« erregte sich das kleine Tier. Hirsch bedachte es mit einem geringschätzigen Blick. »Wer bist du schon, dass du dein Stimmlein gegen mich zu erheben wagst?« sagte er dann in seinem unvergleichlich gebieterischen Tonfall. »Wer ich bin, siehst du das nicht?« schimpfte das Tier. »Ich bin ein Hirschkäfer!« Hätte das Tier gesagt, soeben habe sich Hirschs Geweih in einen Strohwisch verwandelt. Hirschs Verwirrung hätte nicht größer sein können.
»Ein Hirschkäfer?« stammelte Hirsch. »Sagtest du Hirschkäfer?«
»Ja, das sagte ich«, sagte der Hirschkäfer. »Aber das ist wieder mal typisch. Großes Geweih, aber im Kopf nur Kokolotten.«
Noch nie war Hirsch eine solche Unverfrorenheit begegnet. Doch da er nicht genau wusste, was Kokolotten waren, sah er sich das Tier genauer an. Aber was er da sah, war wenig geeignet, ihn zu amüsieren. Denn dieses Tier trug auf dem Kopf ein Gebilde, das tatsächlich wie ein Geweih aussah. Hirsch bekam einen Schluck auf und konnte eine Weile nur noch hixen und gixen. Als er endlich wieder zu sprechen vermochte, sagte er,
»Du magst auf deinem Kopf zwar ein paar krumme Stangen haben, aber gegen die Pracht meines Hirschgeweihs ist dieses Gestänge nur ein Gedöns.«
»Hehe«, lachte da der Hirschkäfer, »der Neid soll dich fressen. Was du hast, hat unser Eins schon seit Urzeiten.«
Jetzt konnte sich Hirsch nur noch durch das Einnehmen seiner majestätischsten Haltung retten. Dann sagte er,
»So höre, du Käfer, der sich mit einem falschen Namen schmückt. Zu einem wahren Hirsch gehört außer der Vollkommenheit seines Geweihs auch der Wohlklang seines Röhrens und die Majestät seines Schreitens. Du hingegen krabbelst wie eine Ameise, und zu röhren vermagst du so wenig wie eine Erdkröte.«
»Dafür kann ich fliegen«, sagte der Hirschkäfer und erhob sich auch sogleich schwirrend in die Lüfte.
Nachdem er ein paar Mal über dem Kopf von Hirsch gekreist war, ließ er sich, wie zum Hohn, auf Hirschs Geweih nieder.
»Hebe dich unverzüglich hinweg«, befahl Hirsch.
Doch der Hirschkäfer dachte nicht daran, seinen Platz zu räumen. Stattdessen sagte er,
»Hehe, jetzt bin ich auch noch größer als du.«
»Dann«, sagte Hirsch, »ist der Fall für mich erledigt. Ich werde dieses Vorkommnis Biber und Specht melden.«
Nun muss man wissen, dass es im Tennenmooswald eine Einrichtung gab, wie sie kein anderer Wald zu bieten hatte, das Detektivbüro von Biber und Specht. Weit und breit galten sie als die klügsten Tiere, und wann immer eine Schwierigkeit auftrat, fragte man sie um Rat.
So starkte also Hirsch mitsamt dem Hirschkäfer auf dem Geweih zum Detektivbüro von Biber und Specht. »Welch ungebührliches Betragen«, rief Hirsch zur Begrüßung. »Niederes Getier aus der Rotte der Käfer erdreistet sich, meinen Namen zu verspotten!« Nun sahen auch Biber und Specht das kleine schwarze Tier auf Hirschs Geweih thronen. Und da sie ein solches Tier noch nie gesehen hatten, fragten sie nach seinem Namen.
»Hirschkäfer«,
sagte der Hirschkäfer und ließ stolz die Sonne auf seinem Geweih glänzen.
»Ihr sollt ihm sagen, dass er das nie wieder sagen soll«, schnaubte Hirsch. »Er ist ein Namensdieb, ein Hochstapler, ein Hochverräter, jawohl, ein Hochverräter!«
»Aha«, sagte Specht, »ein Lochvertreter.«
»Es wäre völlig hinreichend, wenn dieser Käfer nur Käfer hieße«, meldete sich Hirsch. Seine Stimme zitterte so heftig, dass auch sein Geweih zitterte. Biber und Specht blickten sich ratlos an. Dann betrachteten sie erst Hirschs Geweih und danach das Geweih des Hirschkäfers. Schließlich deutete Biber auf den Käfer und fragte, »Heißt er nun Hirschkäfer, weil er ein Geweih hat, oder heißt Hirsch nur Hirsch, weil er kein Käfer ist?«
»Man kann über ihn nur sagen, dass er ein Lochvertreter ist«, sagte Specht. »Da aber die Familie der Lochvertreter im Tennmooswald unbekannt ist, kann man außerdem nur sagen, dass man über die Lochvertreter nichts sagen kann.«
Da ließ sich Hirsch wieder vernehmen. »Ich habe«, sprach er, »etwas beschlossen. Nennt mich nie wieder Hirsch. Nennt mich Röhrling, wenn ihr wollt, aber nie, nie wieder Hirsch. Der Name des Hirsches, er ist zermalmt zwischen dem Fels der Anmaßung, dem Fels der Hoffart, dem Fels der Unart, sowie den Felsen der Abart und der Gangart. Diese Welt ist meiner Hufe nicht mehr würdig. Ich werde mich deshalb in ein undurchsichtiges Gebüsch stellen und darin ausharren, bis mein Ende mich überwältigt.« Nach dieser gewaltigsten aller Hirschreden ging Hirsch mit steifen Knien davon.
»Hehe«, lachte da der Hirschkäfer, der immer noch auf dem Hirschgeweih thronte, »im Gebüsch will er verschwinden, da gehört er auch hin.«
Mit diesen Worten entfaltete er seine Flügel und schwirrte davon, zurück in das käferige oder auch hirschige Geheimnis, aus dem er gekommen war. Unterdessen sahen Biber und Specht den König des Tennenmooswaldes im Gebüsch verschwinden. Da fiel Biber ein Wort des Trostes ein. »Du bist der Einzige, der nicht fliegen kann, obwohl er Hirsch heißt«, rief er hinter Hirsch her, »du solltest froh darüber sein.« Eine Weile blieb es still in dem Gebüsch. Dann vernahm man die Stimme von Hirsch.
»Und was«, fragte er, »sollte mir daran zum Frohsinn gereichen?«
»Ein Hirsch, der fliegen könnte, wäre nicht majestätisch genug«, sagte Biber. »Ein wirklich großes Tier flattert nicht. Das sähe unwürdig aus. Es schreitet.«
»Und außerdem fressen fliegende Tiere keine jungen Tannentriebe«, sagte Specht. »Fliegende Tiere fressen Fliegen.«
Eine Weile schwieg es in dem Gebüsch.
»Fliegen«, erscholl dann wieder die Stimme von Hirsch, »fliegen, keine Tannentriebe.«
Und dann geschah es, dass Hirsch mit seiner raschesten Gangart das Gebüsch verließ.
»Es ist eines Königs nicht würdig, darauf zu warten, bis ihn der Hunger zum Verzehr von Fliegen zwingt«, sagte er.
Dann ging er majestätischen Schrittes zur Waldlichtung, wo für den Rest des Tages nur noch sein mächtiges Röhren erklang. Nachdem Biber diesem Röhren eine Weile gelauscht hatte, sagte er zu Specht, »Eigentlich schade, dass Hirsch nicht fliegen kann. Dann wäre zwischen uns und seinem furchtbaren Röhren vielleicht eine größere Entfernung.«
Der Nachtkristall. Für gewöhnlich waren es Biber und Specht, die den anderen Tieren des Tennenmooswaldes halfen, wenn sie ein Problem hatten. Einmal jedoch war es Specht, der in der Klemme steckte. Es war an einem Frühlingsabend. Da hörte Specht eine Melodie, die so zauberhaft klang, als käme sie geradewegs aus dem Himmel. Aber kein himmlisches Wesen hatte diesen Gesang angestimmt, sondern ein kleiner rotgrauer Vogel, der im Wipfel einer Buche saß. Als das Lied verklungen war, fragte Specht: »Wer bist du, der du so schön singen kannst?«
»Das hört man doch«, sagte der Vogel. »Oder kennst du etwa die Nachtigall nicht?«
»Ein Nachtkristall«, wiederholte Specht. Dabei bemühte er sich, in seine hackende Stimme einen Seidenfaden einzuweben.
»Weil ich es nach Sonnenuntergang singe, nennt man mich auch die Königin der Nacht«,
sagte die Nachtigall. »Königin«, wiederholte Specht mit einem gewissen Schmelz in der Stimme. »Über Königinnen hört man nur Gutes. Sie haben die größten Wohnungen.«
»Schön wär's«, sagte die Nachtigall. »Unser Eins muss sich mit seinem kleinen Nest begnügen, in einem Gebüsch. Königinnenhaft ist das nicht gerade.«
»Ein kleines Nest in einem Gebüsch für eine Königin?« Specht war darüber so empört, dass er schon mit einer gemeißelten Rede über das Unrecht in dieser Welt anheben wollte. Doch da war der kleine Vogel schon davongeflogen. In dieser Nacht war Specht mit Nachdenken beschäftigt. Als der Morgen kam, konnte man im Tennenmooswald hören, was dabei herausgekommen war. Er hämmerte nämlich oberhalb seiner Baumhöhle so heftig auf die morsche Fichte ein, dass die Holzspreißel nur so um seinen Kopf spritzten. Als die Baumhöhle fertig war, lud er die Nachtigall zu sich ein. »Ich habe dir eine Wohnung gemacht, wie sie einer Königin würdig ist«, sagte er mit pochendem Herzen und dem gewissen Schmelz in der Stimme. »Sie ist wasserdicht und winterfest.« Doch die Nachtigall warf nur einen kurzen Blick auf die Höhle und sagte:
»Na ja, geht so. Aber auf Winterfestigkeit kann ich verzichten. Wenn der Sommer geht, fliege ich sowieso weg, weit, weit weg in ein warmes Land.«
Diese Auskunft traf Specht mitten ins Herz. Von nun an saß er tief traurig da und fraß nicht mehr. Als Biber davon hörte, begab er sich unverzüglich zu Specht. »Was muss ich hören?« rief er zu ihm hinauf. »Du hast keinen Appetit mehr?« Von oben erklang ein Stöhnen. Dann sagte Specht: »Ich bin nicht mehr appetitlich, weil der Sommer vorbeigeht. Man muss ihn festhalten, einsperren, nie mehr weglassen.« Kaum hatte Specht dies gesagt, hob keine 5 Bäume weiter die Nachtigall wieder zu singen an, und diesmal war ihr Gesang noch viel betörender als die Male zuvor. »Der Nachtkristall«, seufzte Specht. Dann sagte er mit fester Stimme: »Ich ziehe mit in dieses warme Land, und wenn ich dort bin, werde ich für uns die schönste Baumhöhle bauen.«
»In diesem Land gibt es aber keine Bäume«,
rief die Nachtigall, die alles gehört hatte. »Man kann keine Baumhöhlen bauen?« fragte Specht bestürzt.
»Nein«, sagte die Nachtigall, »dort gibt es nur Büsche und hohes Gras.«
»Das will dann gut überlegt sein«, sagte Biber. »Du müsstest in einem Nest wohnen, außer du schaffst es, eine Baumhöhle in dieses Land mitzunehmen.« »Eine Baumhöhle mitnehmen?« wiederholte Specht. Und ohne lange nachzudenken, sagte er: »Gut, dann werde ich der erste Specht sein, der eine Baumhöhle in dieses Land mitnimmt, und dann werde ich mit dem Nachtkristall sehr glücklich sein.« Vorerst waren das die letzten Worte, die von Specht zu hören waren, denn die nächste Zeit war er nur noch damit beschäftigt, auf einen Ast einzuhämmern, den der Sturmwind von einem Baum gerissen hatte. Als Biber ihn nach dem Zweck seines Tuns fragte, erklärte Specht: »Dies wird die erste tragbare Baumhöhle sein, und damit sie möglichst leicht wird, mache ich zuerst das Loch. Dann hacke ich alles ab, was nicht zu diesem Loch gehört. Der Nachtkristall wird stolz auf mich sein.« Doch kaum hatte er dies gesagt, war von einem Nachbarbaum ein Geräusch zu hören, das wie ein spöttisches Lachen klang. Es war die Nachtigall.
»Ich soll stolz auf dich sein?«
rief sie von ihrem hohen Sitz herab.
»Das komische Ding, an dem du da herumhackst, hat viel zu viele Ecken. Soll ich mir etwa den Bürzel wundstoßen?«
»Es ist noch nicht fertig«, sagte Specht. »Wenn es fertig ist, wird es ein Wunder an Rundheit sein.« Und schon begann er, auf alles einzuhacken, was der Nachtigall als zu eckig dünken könnte. Als schließlich ein Werk entstanden war, das jeglicher Ecke entbehrte, lud er die Nachtigall wieder zu einer Besichtigung ein. »Die Höhle wird der Vollkommenheit deines Gesangs gleichen«, sagte er stolz.
Doch die Nachtigall warf nur einen kurzen Blick auf das Kunstwerk und sagte, »Na ja, geht so. Aber wer hat verlangt, dass du alle Ecken wegmachst? Einer Königin sollte man hier und da schon eine Ecke gönnen.«
Da braute sich über Specht ein Zornwölkchen zusammen. Dennoch begann er, die mühsam geglätteten Wölbungen seiner Baumhöhle hier und da wieder mit einer Ecke zu versehen. Nachdem unter seinen Schnabelhieben ein wahres Schmuckstück aus vielen Rundungen und einigen wohlgesetzten Ecken geworden war, lud er die Nachtigall erneut zu einer Besichtigung ein. Die aber warf nur wieder einen kurzen Blick darauf und sagte, »Na ja, geht so, aber das soll ein Nest sein. Bei einem Nest sind die Ecken woanders.« Und schon war sie wieder davongeflogen. Und Specht, obwohl das Zornwölkchen über seinem Kopf immer größer und der Ast mit der tragbaren Baumhöhle immer dünner wurde, hörte man ihn die nächsten Tage immer zu hämmern, bis mit einem Mal eine lastende Stille im Tennenmooswald entstand. Besorgt eilte Biber zu seinem Gefährten. Der hockte mit hängendem Schnabel vor seinem Werk, das nur noch aus einem Haufen loser Späne bestand. Was von der tragbaren Baumhöhle übrig geblieben ist, nimmt wenigstens nicht mehr viel Platz weg, sagte Biber feinfühlig. Aber bevor du noch mal versuchst, aus einem Ast eine tragbare Nesthöhle mit vielen runden hier und da Ecken zu machen, solltest du über verschiedene Dinge nachdenken. So kam es, dass Specht über verschiedene Dinge nachdachte. Und schon am Abend war zu hören, was dabei herausgekommen war. Denn kaum hatte die Nachtigall wieder ihr Lied angestimmt, da plötzlich brach ihr Gesang mit einem schrillen Misston ab. Dann waren nur noch wilde Flügelschläge zu vernehmen, die sich rasch entfernten. Am nächsten Morgen fand sich Specht in bester Laune bei Biber ein. »Der Nachtkristall«, sagte er, »ist ein sehr eitles Tier. Ich habe ihm nur eine Weile beim Singen zugehört. Dann habe ich gesagt, naja, geht so. Aber richtig schön wäre es erst, ohne diese vielen Ecken.«
Das Bäh. Wenn der Frühling noch nicht zu Ende und der Sommer noch nicht da war, glich der Tennenmooswald einem gedeckten Tisch. Vor allem jene süßen Tannentriebe, die Hirsch so liebte, gab es in allen Geschmacksrichtungen. Man sollte also meinen, dass Hirsch genügend Anlass zu guter Laune hatte. Doch weit gefehlt. Statt frohgemut von Tanne zu schreiten und mal hier, mal dort einen zarten Trieb zu sich zu nehmen, erschien Hirsch noch vor dem Frühstück im Detektivbüro von Biber und Specht und zitterte vor Erregung. »Ich bin«, sprach Hirsch zur Begrüßung, »verschüttet.« Eigentlich wollte er sagen, dass er erschüttert sei, aber da ihm dieses Wort wegen seiner Erschütterung nicht eingefallen war, hatte er Zuflucht bei einem ähnlich klingenden Wort genommen. »Und zwar«, fuhr er fort, »bin ich verschüttet wegen diesem Wuschpusch da. Es findet mich sonderbar.« Mit diesen Worten trat Hirsch beiseite und gab den Blick auf ein Tier frei, das hinter ihm hergetrottet sein musste. Es war ein Tier, wie man es im Tennenmooswald noch nie gesehen hatte. Es war nur etwas kleiner als Wildschwein und hatte ein weißes Fell, das wie ein großer Wattebausch aussah. Aus diesem Wattebausch ragten vier dünne Beine heraus. Beinahe mochte man meinen, das Tier sei in eine weiße Wolke geschlüpft. Außerdem hatte es eine lange, ständig schnüffelnde Nase. Noch rätselhafter aber war sein Verhalten. Es tat nämlich nichts anderes, als Hirsch anzustarren, immer wieder den Kopf zu schütteln und mit seiner näselnden Blökstimme »Na, sowas« und »Also sowas« zu sagen. Biber und Specht betrachteten das Tier eine Weile. Schließlich fragte Biber, »Wer bist du? Im Tennenmooswald hat man deinesgleichen noch nie gesehen.« Das Tier näselte noch rasch ein letztes »Also sowas«, Dann sagte es, »Wenn mich meine Mutter gerufen hat, hat sie immer laut Bäh gemacht, also muss ich ein Bäh sein.« »Und was macht so ein Bäh?« wollte Biber wissen. »Es versammelt sich mit vielen anderen Bähs auf einer Wiese und frisst Ratzeputz alles Gras weg«, erklärte das Bäh. »Und wenn wir Ratzeputz alles Gras weggefressen haben, gehen wir zur nächsten Wiese und fressen wieder Ratzeputz alles Gras weg. Wir tun nichts anderes, als immer nur Ratzeputz alles Gras wegzufressen.«
»Immer nur Gras, wie öde«, sagte Hirsch. Das Bäh nickte. Dann ließ es wieder seinen erstaunten Blick zu Hirschs Geweih hinaufklettern und ließ sein »Na sowas, also sowas« ertönen. »Weil du immer nur Gras fressen musstest, bist du wohl auch von zu Hause fortgelaufen?« fragte Biber verständnisvoll.
»Aber nein«, sagte das Bäh und schüttelte heftig den Kopf.
»Fortgelaufen bin ich wegen des Menschen. Er ist schlecht. Er kommt mit einem spitzen, kalten Ding in den Stall und schneidet dir schnippschnapp das Fell ab. Und dann schießt du da und musst furchtbar frieren.«
»Schneidet das Fell ab«, wiederholte Hirsch mit tragisch flackernder Stimme. »Das Fell ab!«
»Schneidet es ab und zieht es sich selber an«, fuhr das Bäh fort. »Er ist schlecht.«
Eine Weile standen die Tiere erschüttert um den großen Wattebausch herum, der das Bäh wie eine Wolke verhüllte. Dieses indes nahm das Schweigen der anderen wieder zum Anlass, seine Blicke auf Hirschs Geweih zu richten und »Na, sowas« und »Also sowas« zu sagen. Dann lief es auf seinen dünnen Stelzen einmal um Hirsch herum, betrachtete ihn von hinten und sagte, »So sieht also der Rest aus.« Da erhob wieder Hirsch seine Stimme.
»Kann jemand diesem Tier endlich erklären, dass das ständige Anstarren eines Hirsches dessen Majestät verschüttet?«
Bevor nun aber Biber und Specht dem Bäh den Rat geben konnten, Hirschs Majestät besser nicht zu verschütten, ergriff das Bäh von sich aus das Wort.
»Die Vorderseite dieses Tieres«, damit blickte es wieder zu Hirsch auf, »also die Seite mit dem Geweih, hängt bei meinem Menschen über der Eingangstür. Heute habe ich zum ersten Mal gesehen, dass dieses Tier auch eine Hinterseite hat, und ich muss sagen, dass die Hinterseite sehr gut zur Vorderseite passt.«
»Nur die Vorderseite«, rief Hirsch, »über der Eingangstür, was für ein Anblick! Sag schnell, sieht es sehr majestätisch aus? Ich weiß zwar nicht, was eine Eingangstür ist, aber es muss doch sehr majestätisch aussehen.«
»Nun ja«, sagte das Bäh verlegen und scharrte mit seinen zierlichen Hufen. »Majestätisch vielleicht, aber...«
Dann verstummte es und blickte verlegen zu Boden. »Aber man fragt sich, wo die Hinterseite des Hirsches geblieben ist«, setzte Biber den Gedankengang fort.
»Ich finde, dass ein Hirsch ohne Hinterseite ein starker Nachteil für diesen Hirsch ist.«
»Aber die Vorderseite des Hirsches«, sagte Hirsch, »ist seine majestätische Seite. Es ist die Seite, die sich unterhalb seines Geweihs befindet und mit der Hirsch zu rühren pflegt. Die Hinterseite des Hirsches dagegen, die sich in einer großen Entfernung von seinem Geweih befindet, ist die weit weniger wichtige Seite des Hirsches.«
»Aber wenn dieser Mensch von einem ganzen Hirsch nur die Vorderseite über der Haustür aufhängt, steht es mit diesem Hirsch nicht zum Besten«, gab Biber zu bedenken.
»Jawohl«, sagte Specht, »man könnte sogar sagen, dass dieser Hirsch überhaupt nicht mehr steht. Ohne Hinterseite ist es mit dem majestätischen Schreiten ja wohl vorbei.«
»Dieser Mensch ist wirklich sehr, sehr schlecht«, näselte das Bäh. Fast sah es so aus, als wollte es sich unter seinem Wattebausch verstecken. Eine Weile stand Hirsch völlig reglos und dachte nach. Und wenn Hirsch nachdachte, war dies stets mit einer langen Dauer verbunden. Nachdem diese Dauer vorbei war, sagte er,
»Ja, wenn das so ist«,
und als wollte er sich noch einmal von der Richtigkeit all seiner Gedanken überzeugen, tat er auf seine majestätische Art ein paar Schritte, an denen sowohl seine Vorder- als auch seine Hinterseite beteiligt war. Dann hielt er inne und sagte,
»Mich deucht in der Tat, ohne meine Hinterseite wäre es mit dem Schreiten so eine Sache.«
Nun versank die kleine Tiergemeinschaft in ein teilnahmsvolles Schweigen. Das Bäh fand als erstes zu seiner Stimme zurück.
Dieser Mensch, sagte es, ist noch viel schlechter, als ich gedacht habe. Dass er von einem ganzen Hirsch die Hinterseite einfach weglässt, ist wirklich schlecht. Man sollte sich von diesem Menschen möglichst weit entfernen.
Mit diesen Worten trottete das Bäh davon. Es muss an diesem Tag sehr weit getrottet sein, denn seinesgleichen hat man im Tennenmooswald nie wieder gesehen. Am Abend gedachten Biber und Specht vor ihrem Detektivbüro noch einmal der Ereignisse des Tages. »Ein Hirsch ohne Hinterseite«, sagte Biber, »ist abzulehnen. Aber ein Hirsch ohne Vorderseite, das wäre endlich einmal ein Hirsch ohne dieses raunzige und brambautzige Röhren.«
Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive, von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Jürgen Thormann.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen. Aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute. Gute Nacht für heute.